SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. In Hongkong werden aktuell Bücher aus den Bibliotheken genommen, und zwar ganz bestimmte Bücher, die von Aktivisten aus der Demokratiebewegung. Das neue Peking-freundliche Sicherheitsgesetz macht's möglich. Eines der verschwundenen Bücher ist Unfree Speech von Joshua Wong. Ich stelle es Ihnen gleich vor. Außerdem in der Sendung ein konfliktreicher Romanurlaub in Island, eine Reise durch neue Literatur aus Afrika, ein Besuch in der Buchhandlung in Wissen an der Sieg. Dies und noch ein paar Dinge mehr. Die Musik dazu macht der österreichische Hangspieler Manu de Lago. Metromonk heißt sein Album. Er sieht aus wie ein Schüler. Er ist schmächtig, hat ein rundes Gesicht, einen Bürstenschnitt und manchmal sitzt die Brille etwas schief. Das ist Joshua Wong. Unterschätzen aber sollte man den 23-Jährigen lieber nicht. Schon seit 10 Jahren ist er politisch aktiv. Das ging also früh los. Seine politische Entwicklung beschreibt er nun in dem Buch Unfree Speech. Darin publiziert er auch eine Menge Briefe, die er 2017 aus dem Hongkonger Gefängnis Pik Uk an seine Mitstreiter geschrieben hat. Dieses Buch will ich Ihnen heute als erstes vorstellen, denn es wurde kürzlich aus allen Hongkonger Bibliotheken entfernt. Das habe mit dem neuen nationalen Sicherheitsgesetz zu tun, sagte Joshua Wong kürzlich vor Journalisten. Ein Gesetz, das Zensur auch in Bibliotheken und Schulen begünstige. Er rufe deshalb alle Hongkonger auf, weiter für ihre Freiheit zu kämpfen und sich Peking nicht zu unterwerfen. Dabei trug er ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift »They can't kill us all«.
The national security law is not only targeting a small group of people. It's affecting the daily life of Hongkongers and even enhance and encourage or facilitate more censorship in public library, in school or in any kind of government service. Which might be more tough and difficult for us. We still hope to encourage more people continue to engage in the democracy movement. Even they ban my book in public library, they can't ignore and silence the voice of Hong Kong people. With the belief of Hong Kong people to fight for freedom, we will never give up and surrender to Beijing.
Joshua Wong. Sein Buch Unfree Speech liegt jetzt auch auf Deutsch vor. Es ist kein großer politischer Entwurf für Hongkong, sondern eine Sammlung von Gelegenheitstexten. Ein Mix aus persönlichen Erfahrungen und politischen Aufrufen an all die frustrierten Hongkonger, die bei Occupy Central oder bei den Regenschirmprotesten dabei waren und die immer wieder von Wasserwerfern von der Straße gespritzt wurden. Joshua Wongs Buch gehört in die Reihe der chinesischen Dissidentenbücher von Liu Xiaobo oder Chen Guangcheng, von Rebia Kader oder Liao Yiwu. Wobei Liao Yiwu das mit Abstand höchste literarische Niveau erreicht. Davon ist Joshua Wong weit entfernt. In seinem Buch beschreibt er einfach, wie er und seine Mitstreiter in den letzten Jahren politisch gearbeitet haben und was als nächstes zu tun ist. Das ist manchmal etwas redundant und Wong klingt auch manchmal etwas altklug, aber er gibt hochinteressante Einblicke in die Identitätskrise, in der seine Generation steckt. Jene Generation, die um 1997 herum geboren wurde, als die Briten Hongkong an China zurückgegeben haben. Seither gilt die Devise »Ein Land, zwei Systeme«. Eine Devise, die sich aber zunehmend abschleift in Richtung »Ein Land, ein System«. Interessant ist auch der weltanschauliche Mix aus christlich-religiösem und Anime-Heldengeschichten im Kopf dieses jungen, vielleicht immer noch etwas kindlichen Mannes. Joshua Wong ist kein großer Theoretiker, aber er hat Energie, und zwar jede Menge. Davon zeugt auch sein Buch. Es heißt Unfree Speech. Irmengard Gabler hat es aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Verlag S. Fischer. Nach den Sommerferien haben Scheidungsanwälte meist alle Hände voll zu tun. Im September, Oktober brummt das Geschäft. In manchen Jahren ist es jede dritte Scheidung, die nach den Ferien eingereicht wird. 2-3 Wochen haben Paare und Familie einmal richtig Zeit füreinander. Viel Zeit, in der alle lang schon schwelenden Konflikte einmal so richtig auflodern können. Das kann am Bodensee passieren, an der Ostsee oder auch auf Island. Wie man im neuen Roman von Gerwin van der Werf miterleben kann. Der Anhalter heißt sein Roman. Maarten Haan hat den Roman gelesen und den niederländischen Autor auch zum Interview getroffen.
Hallo.
Hi.
How are you?
Gerwin van der Werf öffnet lächelnd die Tür, hält aber einen höflichen Sicherheitsabstand. Der Autor wohnt im holländischen Leiden. Die kleine Universitätsstadt mit ihren Windmühlen und Kanälen wurde vom Virus weitgehend verschont. Viele Läden und Restaurants sind längst wieder offen. Doch die Menschen sind lieber noch vorsichtig. Van der Werf bittet deswegen in den Garten. Gut 20 Quadratmeter grüne Ordnung. Und damit das ganze Gegenteil jener Landschaft, die den Autor zu seinem Roman Der Anhalter inspiriert hat, die Lavafelder auf Island.
Ich mag Insel. Und in meinen Büchern ist der Hintergrund, ist das Land. Das ist immer sehr wichtig für mich. Es gibt mir Ideen. Zum Ersten kommt das Land, kommt das Hintergrund, der Chor. Und zweitens kommen die Personen dann hinein. Dann setze ich ja die Charakter, die Personen in das Land und dann geschieht etwas. Also die Erzählung kommt dann drittens.
Der Anhalter gibt im Klappentext vor, eine Mischung aus Reiseroman und Thriller zu sein, ist aber viel mehr als das. Nämlich das Psychogramm eines verzweifelten Mannes. In fein ausbalancierter Prosa erzählt van der Werf die tragikomische Geschichte des Familienvaters Tiddo, der mit einem Urlaub in Island seine Ehe retten will. Wie so viele Menschen glaubt Tiddo, dass Reisen allein Probleme lösen kann.
Yeah, that is funny, isn't it? It's like our yearly holidays.
Ja, das ist witzig. Der Jahresurlaub wird immer als Flucht aus dem normalen Leben verstanden. Dabei lässt man nur die bekannte Umgebung zurück, nicht aber die Beziehungen, die man hat. Die werden im Urlaub eher noch intensiver. Die Werbung erzählt uns immer, dass wir in den Ferien, am Strand, im Sonnenschein bessere Menschen werden. Aber Probleme lassen sich so nicht abschütteln. Dennoch versuchen wir es jedes Jahr aufs Neue.
Die Leidenschaft zwischen Tiddo und seiner Frau Isa ist erloschen. Sex haben die beiden schon lange keinen mehr. Und so erhofft sich van der Werfs Romanheld von der Vulkaninsel eine aphrodisierende Wirkung. Gemeinsam mit Frau und Sohn rollt Tiddo erst in einem Wohnmobil und später, als die Lage zunehmend eskaliert, in einem Jeep durch Island.
Mit einem Mal sind wir oben, im Hochland. Eine ungeheure Ebene liegt vor uns. Schwarze Berge und dunkelgraue Erde, soweit das Auge reicht. Hier gibt es nichts. Nichts, was wächst oder lebt. Asche und erstarrtes Magma aus dem höllischen Inneren eines ruhelosen Erdballs. Die Welt vor ihrer Erschaffung. Allmählich versteht man, warum alle Isländer Gedichte schreiben.
Der Autor greift zum Teil auf eigene Erlebnisse zurück. Vor 3 Jahren war Gerwin van der Werf selbst mit der Familie in Island auf Rundreise mit einem Wohnmobil. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf.
Einige Leute glauben, dass mein Werk autobiografisch ist. Die lesen das Buch und fragen:
Ist deine Ehe wirklich so schlecht? Und dann soll ich sagen, du kannst der Hauptperson nicht verwirren mit dem Autor. Bitte, meine Ehe ist sehr gut. Das ist Fiktion.
Im Roman nimmt die Familie nach wenigen Kilometern einen Anhalter mit. Svein ist ein junger, gut aussehender Isländer, der gern und viel redet. Ganz anders als Tiddo. Der Familienvater hat nichts zu erzählen und beschreibt sich als einen Mann, der seinen Sohn nicht kennt und für seine Frau zu dumm ist. Als Svein anbietet, ihm dabei zu helfen, die Ehe zu retten, willigt Tiddo ein. Er teilt auch so manches intimes Geheimnis mit dem Fremden. Doch was genau Svein antreibt, ist unklar. Die Familie wird den Anhalter kaum noch los und er wird zur Bedrohung.
Ich habe ihn als ambivalenten Charakter entwickelt. Ich war selbst unsicher, was für eine Person das ist. Ich habe ihn nicht als gute oder schlechte Figur angelegt. Er sollte sich entwickeln. Aber er wird ganz klar eine böse Person in Titos Kopf. Mehr als das. Er wird zum Charakter eines Horrorfilms.
So it becomes like a character from a horror movie.
Es war nicht das erste Mal, dass ich mich fragte, ob es Sveinn Sigurdsson wirklich gab. Er erfand sich sein Leben, während er mit mir sprach. Wegen seines übergroßen Selbstvertrauens musste er in seinen Geschichten nie konsistent sein. Er konnte einen Widerspruch nach dem anderen auftischen, ohne je im Unrecht zu sein. Er konnte lügen, ohne zum Lügner zu werden. Er hatte mir die Wahrheit entlockt, der Himmel weiß, wie ihm das gelungen war. Aber eines war klar. Ich musste ihn loswerden.
Gibt es Sveinn wirklich? Oder gehört der Anhalter wie Feen und Trolle zum mystischen Personal Islands? Diese Frage stellt man sich auch als Leser gegen Ende des Romans immer öfter. Und bald misstraut man nicht nur dem Anhalter, sondern auch Tiddo, dem Erzähler.
Weil Tiddo auch ein Ich-Erzähler ist und unzuverlässig, das ist mal am Anfang klar, dass ihr nicht ganz zu trauen ist, was ihr erzählt und was ihr nicht erzählt. Und das ist auch, also auch ein Spiel, das der Autor mit dem Leser spielt.
Real oder imaginär, der junge, selbstbewusste Anhalter wird nicht nur zu Tiddos Nemesis, sondern auch zu dessen Vorbild.
Ich will ein Mann werden, der nie lange hin und her überlegen muss, der instinktiv im eigenen Interesse handelt und seine Meinung ändert, sobald es ihm nutzt. Der oft einfach daherredet, aber durch seinen Tonfall trotzdem immer recht hat.
Aus Tiddos Selbstmitleid wird Aktionismus mit verheerenden Konsequenzen. Die Familie gerät in Gefahr, der Familienvater wird zur tragischen Figur. Auf originelle Weise verhandelt der Roman Themen wie Liebe, Männlichkeit und das Älterwerden, aber immer dann, wenn es zu dramatisch wird, sorgt Gerwin van der Werfs Witz für Leichtigkeit.
Ja, es ist für mich sehr wichtig. Ja. Ein Buch ohne Humor, das kann ich selbst doch kaum lesen. Da soll doch zumindest ein bisschen Luft drin geklopft sein. Aber wenn ich selber schreibe, dann fühle ich dann, jetzt soll das ein bisschen mehr Luft geben. Und da soll es einen Witz geben oder etwas Absurdes.
Und so ist der Anhalter ein leichtfüßiger und doch tiefsinniger Roman geworden. Ein Roman über einen Mann, der sein Leben und seine Ehe dermaßen gegen die Wand fährt, dass ihm auch alle Geister Islands nicht mehr weiterhelfen können.
Maarten Hahn besprach den Roman Der Anhalter von Gerwin van der Werf, das Buch der Woche auf swr2.de. Marlene Müller-Haas hat den Roman aus dem Niederländischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag S. Fischer. Nehmen Sie den Weg nach Süden. So heißt eine neue Anthologie mit Romanauszügen und Erzählungen von afrikanischen Autorinnen und Autoren. Das ist ein bunt brillanter Band, der erzählt zum Beispiel von erster Liebe in Mauritius oder von einer schrägen Racheaktion im Kongo oder von Versicherungsbetrug in Nigeria. Geschichten, die mitten hineinführen ins pralle Leben im Subsahara-Afrika. Herausgegeben haben den Band Anita Jafari und Manfred Leumeier. Und der ist mir jetzt zugeschaltet. Er ist Anglist an der Universität Heidelberg mit dem Schwerpunkt afrikanische Literaturen. Guten Tag, Herr Leumeier.
Schönen guten Tag nach Baden-Baden. Ich grüße Sie.
Herr Leumeier, 23 Geschichten umfasst Ihre Anthologie. Jede der Geschichten ist so 6, 7, 8 Seiten lang, also nicht zu lang. Man merkt, Sie wollen damit Lust machen auf Literatur aus Afrika. Aber sind Bücher aus Afrika nicht eigentlich schon ganz gut angekommen auf unserem Buchmarkt? Also braucht man wirklich noch solche Appetizer?
Sie haben sicherlich recht, dass gerade im Rückblick auf die vergangenen Jahre afrikanische Literaturen schon sehr viel präsenter sind als noch zuvor. Was der Vorteil an dieser Anthologie ist, dass sie darüber hinaus noch einen sehr guten Überblick gibt über die weiteren Regionen, die bisher dann doch noch nicht so berücksichtigt waren und entsprechend damit dann natürlich auch die Autoren aus diesen Gebieten.
Welche Gebiete sind das?
Wir haben bei der Auswahl versucht, möglichst gleichmäßig den afrikanischen Kontinent abzudecken. Das geht also vom frankophonen Westafrika zum anglophonen Südafrika. Das lusophone, also portugiesischsprachige Afrika ist auch dabei. Ostafrika ebenso. Was fehlt, das ist natürlich der arabische Norden. Es sind die Literaturen des subsaharischen Afrika.
Und in den Sprachen Englisch, Französisch, Portugiesisch geschrieben ursprünglich, also nicht in afrikanischen Sprachen?
Ganz genau. Das sind die sogenannten früheren Kolonialsprachen. Was fehlt, sind Übersetzungen aus afrikanischen Sprachen. Das hat auch damit zu tun, dass es wirklich schwierig ist, da literarische Übersetzer zu finden. Also Personen, die nicht nur dazu in der Lage sind, diese Sprachen zu sprechen, sondern auch so zu übersetzen, dass eine literarische Qualität erhalten bleibt. Das ist noch eine gewisse Leerstelle auch in diesem Band.
Also das wären dann so Sprachen wie Swahili oder Hausa, sind ja große afrikanische Sprachen. Man kann also nicht sagen, in diesen Sprachen wird nicht geschrieben oder nicht genug geschrieben, sondern es liegt an der Übersetzerausbildung in Deutschland.
Ganz genau.
Sie haben diese Anthologie zusammen mit Anita Jafari von der Litprom zusammengestellt. Die Litprom fördert ja seit inzwischen schon 40 Jahren Übersetzungen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Wie sind Sie beide denn bei der Auswahl der Texte vorgegangen? Was waren Ihre Kriterien jetzt mal über das Geografische und Sprachliche hinaus?
Wir haben versucht, ein paritätisches Verhältnis herzustellen zwischen weiblichen Stimmen und männlichen Stimmen. Und dann kam auch ein formaler Aspekt, dass wir sagten, wo schreibt jemand ganz besonders in einem eigenen Stil? Auch bei den Formaten, bei den Genres haben wir geguckt, wie kann man da mischen, bei den Themen. Wobei ich da schon mal einfügen muss, unheimlich viele Themen sind doch noch Bürgerkrieg, Unabhängigkeitskrieg. Und es ging uns dann nicht zuletzt auch darum, lyrische Stimmen einzubinden, wobei wir da nur eine Autorin, eine junge Autorin aus Südafrika mit in der Anthologie haben, die im Stil der Spoken Word Poetry schreibt und auftritt.
Das klingt jetzt sehr sachlich, was Sie sagen. Ich finde ja, dass dieser Band unglaublich strahlt. Da sind ganz viele sehr witzige, sehr pointierte, sehr spannende Geschichten auch. Also ich finde, er hat was ganz Glänzendes. Was waren denn Ihre Lieblingstexte?
Meine Lieblingsstory, und die hat dem Band auch den Titel gegeben, ist von Natascha Apana. Das ist eine Autorin aus Mauritius, die in einem sehr, ich sag mal, in einem sehr sphärischen Stil schreibt und dabei auch historische Themen aufgreift. Das ist unheimlich persönlich einerseits und unheimlich ergreifend auch andererseits. Die schreibt so in einem Stil, in der Psychotherapie würde man sagen, der teilnehmenden Beobachtung. Man ist da auch als Leser, Leserin immer mit dabei und dabei immer noch so beobachtend distanziert. Und bei mir ist es auch jetzt im Augenblick so, wo ich darüber spreche, mir läuft schon wieder die Gänsehaut runter.
Können Sie kurz erzählen, das ist ja die Geschichte Eine andere Welt, damit fängt der Band auch an. Worum geht's eigentlich? Es geht um ein junges Mädchen, das auf einem Markt in Mauritius was verkaufen soll und dann?
Und dann verliebt sie sich und dann ist die große Frage, wie geht es mit dieser Beziehung weiter? Geht es überhaupt weiter? Es fließen Erinnerungen mit ein, Rückblicke, Familiengeschichte. Es öffnet sich ein Kontinent und insofern fand ich auch diese Ecke Mauritius sehr gut, weil man die nicht so sehr auf dem Sender hat, sage ich etwas salopp, wenn man an die afrikanischen Länder gibt. Aber es gibt eben auch noch diese Regionen im Indischen Ozean, die einen eigenen Stil haben und da ist für mich Natascha Apana eine der besten Autorinnen.
Ich fand ja auch ganz toll die Geschichte von Nee Parks, das ist ein Romanauszug, im Grunde ein Auszug aus einem Krimi, einem ghanaischen Krimi, der wirklich sehr komisch und sehr sonderbar aufgezogen ist mit viel Voodoo und ja, viel groteskem Witz. Aber auch der Text von Jamal Mahjoub, auch ein Romanauszug über den Mahdi, war sehr gut.
Genau, also zum einen Nee Parks, da ging es mir ähnlich, das ist ein unheimlich witziger, ironischer Kriminalroman, das klingt vielleicht komisch, denn es kommen ja Menschen zu Tode. Man amüsiert sich aber königlich und zugleich fand ich mich als Leser aber auch so ein bisschen ausgetrickst vom Autor, sehr witzig ausgetrickst, weil eben magischer Realismus mit einfließt und man dann auch merkt, dass die eigenen Vorstellungen auch in die Irre führen können. Also das ist ein sehr intelligent geschriebener Text. Und das Buch von Jamal Mahjoub fand ich schon mal insofern ganz interessant, denn natürlich habe ich als Junge auch Karl May gelesen, Im Land des Mahdi etc. etc. Und dann erfährt man plötzlich so diese andere Seite der Geschichte. Und das ist ja ein großes Anliegen auch, diese Anthologie, die andere Seite der Geschichte, sichtbar werden zu lassen und die Menschen zu hören, die eben von Afrika aus zu uns sprechen. Und natürlich geht es in diesem Roman von Jamal Mahtchoub um den antikolonialen Befreiungskampf gegen die britische Kolonialarmee, wenn man das so sachlich sagen will. Aber was im Vordergrund steht, das Buch ist geschrieben aus der Perspektive eines jungen Mannes, ist, wie er diese Zeit erlebt. Es sind auch die Landschaftsschilderungen. Es ist unheimlich anschaulich visuell geschrieben. Man spürt die Hitze auf der Haut, die Sonne im Gesicht, den Sand, der herumfliegt, trockene Luft. Man ist da quasi mittendrin im Geschehen.
Jamal Mahtchoub schreibt ja auch unter dem Pseudonym Parker Bilal Thriller und Krimis. Also jetzt zum Beispiel im August erscheint der Krimi London Burning, Crane und Drake ermitteln bei Rowohlt. Also Jamal Mahtchoub ist eigentlich ein sudanesischer Autor, lebt aber auch in London, schreibt eben auch über London. Genauso ist es zum Beispiel bei Leslie Neka-Arima, die Sie auch mit im Buch haben, eine fantastische Autorin von Kurzgeschichten, die auch im Kulturbuchsverlag vorliegen. Die kommt aus Nigeria, lebt aber in den USA. Ihre Geschichten spielen teils in Nigeria, teils in den USA. Da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich ein afrikanischer Autor? Muss der einfach in Afrika geboren sein oder muss er noch in Afrika leben oder muss er über Afrika schreiben? Wie würden Sie das definieren und mit welcher Definition sind Sie an dieses Buch herangegangen?
Ja, also da hat es in der Tat einen Lernschritt gegeben in den vergangenen Jahrzehnten. Zu Beginn, also 1980, als es diese Buchmesse gab zu Schwarzafrika, wie es damals noch hieß, ging man natürlich davon aus, diese Autoren müssen aus Afrika kommen oder dort leben. Das ist heute komplett anders, weil auch viele in Europa, in den USA studiert haben, zurückgegangen sind, eine multikulturelle Präsenz leben, wie das teilweise für uns in Deutschland gar nicht vorstellbar ist. Ich für mich und Anita Jafari auch als Herausgeberin hatten uns dann darauf verständigt zu sagen, wir übernehmen diese Definition dann, wenn die Autorin, der Autor für sich das so beanspruchen. Es gibt also Autoren, die kommen aus Afrika, leben in Europa, hätten aber Schwierigkeit damit zu sagen, ich bin ein afrikanischer Autor. Dann halten wir uns damit dieser Titulierung auch zurück. Wenn aber jemand ganz klar sagt, nee, ich verstehe mich als afrikanischer Autor, wenngleich ich vielleicht in den USA lebe, dann ist diese Bezeichnung für uns zutreffend.
Sie sagten gerade schon, die Buchmesse mit dem Schwerpunkt Schwarzafrika, so wie man das 1980 noch nannte, das war die Frankfurter Buchmesse und die hat ja immer ein Gastland oder in diesem Fall eine Gastregion und das war damals eben Schwarzafrika, 40 Jahre her. Heute würde man eben sagen Afrika Subsahara. Seither ist aber kein einziges afrikanisches Land mehr Gastland in Frankfurt gewesen. Wie kommt das?
Entweder es ist Eurozentrismus, dass man nicht daran gedacht hat, oder aber es hängt auch damit zusammen, dass dieser Begriff der Literaturnationen in diesen afrikanischen Ländern noch nicht so ausgeprägt ist und man auch gar nicht weiß, welches Forum die Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse darstellen könnte. Länder, die dafür in Frage kommen, aus meiner Sicht gäbe es genug.
Welche könnten das sein? Welche Länder würden Sie sich als Gastland wünschen? Also welche Länder könnten auch diesen enormen organisatorischen Aufwand bewerkstelligen?
Das sind allen voran natürlich Nigeria aufgrund der literarischen Vielfalt und auch der wirtschaftlichen Stärke und dann natürlich auch die Republik Südafrika, also die beiden auf jeden Fall. Ich aus meiner Sicht würde mir auch wünschen, dass beispielsweise die portugiesischsprachigen Länder Angola und Mosambik gemeinsam auftreten und einen solchen Gastauftritt gestalten würden. Die Kooperationen zwischen den Autoren dieser beiden Länder sind ohne dies sehr eng.
Wir warten ab, was kommen wird. Kanada ist erstmal auf nächstes Jahr verschoben und alle folgenden Länder, Spanien und so weiter, sind dann auch wieder nochmal ein Jahr verschoben. Das heißt, die nächsten Jahre sind schon verplant, aber danach ergeben sich vielleicht Möglichkeiten. Nehmen Sie den Weg nach Süden. Eine literarische Reise durch Afrika heißt die Anthologie. Erschienen ist sie im Peter Hammer Verlag, der sich schon seit Jahrzehnten um afrikanische Literaturen kümmert. Herausgegeben haben den Band Anita Jafari und Manfred Leumeier. Und der war uns zugeschaltet. Herzlichen Dank für das Gespräch zu den afrikanischen Literaturen, die es auf Deutsch zu entdecken gibt. Vielen Dank, Herr Leumeier.
Ich danke Ihnen, Frau Borchert. Vielen Dank. Thank you.
Der Buchhandel hat unter Corona gelitten, keine Frage. Aber er hat weniger darunter gelitten, als zunächst befürchtet wurde. Das gilt für die Schweiz und für Österreich und glücklicherweise auch für Deutschland. Vielen Buchhandlungen ist es gelungen, die Corona-bedingte Schließung abzufedern, indem sie etwa eine Bestellhotline offen hielten. Und dann wurden die Bücher eben ausgetragen oder verschickt oder irgendwo zur Abholung ausgelegt. Eine echte Pleitewelle blieb aus und damit steht der Buchhandel deutlich besser da als etwa Karstadt Kaufhof, Esprit oder Zara, die viele Filialen schließen wollen. Auch der Buchladen in Wissen an der Sieg im nördlichen Rheinland-Pfalz hat es geschafft. Claudia Fuchs hat sich umgehört.
Dann haben wir 45 Euro ganz genau.
Ein Samstagvormittag in Wissen an der Sieg. Der Buchladen in einem liebevoll sanierten Fachwerkhaus am Rand der Innenstadt ist leicht zu übersehen. Nur ein unauffälliges Schild über der Außentreppe weist auf den Laden im Hochparterre hin. Doch in der Region kennt fast jeder diese kleine Kulturoase, die von Maria Bastian Erl geführt wird. Nach mehrwöchiger Schließung wegen der Corona-Pandemie strömen jetzt die Kunden wieder herein und lassen sich von der Inhaberin beraten.
Lieber ein Roman oder lieber ein Sachbuch? Reines Sachbuch, denke ich nicht. Lieber was in Richtung Roman.
Ja. Eine halbe Stunde ist die ältere Dame aus dem Kreis Altenkirchen über Land gefahren, um zwei Buchgeschenke auszusuchen. Internetrecherchen hat sie vorab nicht gemacht. Den Buchladen in Wissen findet sie unglaublich wichtig.
Weil es gibt in der näheren Umgebung nur einen ganz großen, das ist so ein Gemischtwarenladen. Da ist ganz viel anderes mit drin. An Deko und an Sachen, die eigentlich etwas bücherfremd sind. Man muss ja irgendwie über die Runden kommen, ne? Aber ich gehe lieber hierher. Der Ort, in dem ich wohne, der hat keinen Fleischer, keinen Bäcker, keinen Friseur, kein nix. Also ganz klein.
Der persönliche Kontakt sei ihr wichtig, betont die Kundin, die auf die Beratung vertraut. Einen Südstaaten-Roman zur Entspannung für eine Bekannte nimmt sie mit und einen Band über Vögel für einen Freund, der gerne gärtnert. Diese Buchauswahl trifft den Geschmack vieler Westerwälder Leser. Einen Schmöker mit literarischer DNA nannte der Kritiker Dennis Scheck den Roman »Der Gesang der Flusskrebse« von Delia Owens, der im Wissener Buchladen gleich vorne an der Kasse liegt.
Wir haben immer, wenn die Kunden herkommen, immer diese Frage, ich hätte gern was Leichtes, leicht zu lesen, aber bitte nicht flach. Also wir haben also eine Kundschaft, die jetzt nicht unbedingt drauf aus ist, Groschenromanniveau zu lesen.
Sagt Maria Bastian Erl. Das Buch über Vögel, das die Kundin sich empfehlen ließ, gehört in die Kategorie solides Sachbuch. Natur und Tiere sind den Westerwälder Lesern, die meist im Eigenheim mit Garten wohnen, nah und wichtig.
Diese Naturecke, und da sorge ich auch dafür, dass das immer ganz gut bestückt ist. Wenn es um Natur geht, um Bienen, hier wird sehr viel geimkert. Das Landleben, ja. Politik läuft auch gut. Historisches und Politik.
Über Neuerscheinungen informiert sich die Inhaberin in Literatursendungen. Sie liest die Feuilletons überregionaler Zeitungen und wirft einen Blick in die Spiegel-Bestsellerliste. Die Verkaufsfläche in den beiden Räumen unter dunklen Fachwerkbalken ist begrenzt und will klug bestückt sein. Dass dies seit 25 Jahren gelingt, beweist der Deutsche Buchhandelspreis, mit dem der Wissener Buchladen im Jahr 2019 von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgezeichnet wurde. Diesen Preis erhalten unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, die sich um das Kulturgut Buch und seine gesellschaftliche Bedeutung verdient gemacht haben. Die Diplompädagogin Maria Bastian Erl hat ihrem Buchladen ein klares Profil verliehen. Bücher von Dieter Bohlen oder Stefan Effenberg, die hohen Umsatz garantierten, fand man nie in der Auslage.
Ich habe es mir auch nicht aufs Lager gelegt. Ich habe immer gedacht, meine Kunden sind enttäuscht, wenn sie so einen Mist hier sehen.
Stattdessen finden Bücherfreunde eine Mischung aus anspruchsvoller Belletristik, wie etwa Anna Burns Roman Milchmann, aus Sachbuch und Unterhaltung.
Krimis laufen sehr gut, ja. Ja, und nicht nur regionale Krimis. Also alles, was so irgendwie auf der Shortlist und sogar auf der Longlist von den Buchpreisen ist, die Sachen erregen viel Aufmerksamkeit und das ist ja auch immer eine tolle Auswahl.
Der regionale Bezug spricht viele Käufer an. Einen dicken Fotoband mit dem Titel »Auf dem Westerwald« hat Bastian Erl werbewirksam im Eingangsbereich platziert. Sie weiß, dass solche hochpreisigen Bücher, die über 80 Euro kosten, eher weniger Käufer finden. Zwei Bände des regional bekannten Fotografen Peter Lindlein hat sie aber schon verkauft.
Ja, okay. Als Geschenk packen?
Ja, gerne.
Ja. Und dann brauche ich noch was für einen fast 80-jährigen Mann.
In einem Nebenraum können jüngere Leser ungestört durch Kinder- und Jugendbücher blättern, die in Wandregalen stehen. Ein Kunde in den 40ern hat sich länger in die Kinderbuchabteilung zurückgezogen. Er hat drei Bücher für Kinder in der Nachbarschaft ausgesucht.
Tatsächlich ist es so, ein Buch ist ja etwas Haptisches. Und dieses Gefühl vermag das Internet nicht vermitteln. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, komme ich manchmal rein und gucke, was hier liegt. Nicht? Also das ist ja auch dann durchaus die Empfehlung, der kann man auch durchaus schon mal folgen.
Leseexemplare bestellt Bastian Erl gerne auch bei kleineren Verlagen, deren Bücher von der Kritik übersehen werden. Fünf MitarbeiterInnen sorgen mit ihren unterschiedlichen Leseinteressen für ein breit gestreutes Sortiment. Service und Freundlichkeit öffnen viele Türen. Maria Bastian Erl verkauft auch Tickets für Veranstaltungen und wer erst mal drin ist im Buchladen, schaut sich zumindest um. Spontankäufer gewinnt sie so meist noch nicht, aber für das nächste Buchgeschenk bleibt der Laden im Kopf. Im Jahr 2011 übernahm sie von dem Schriftsteller Hans-Josef Orteil die Programmleitung der Westerwälder Literaturtage. Ein ganzes Regalbrett ist mit Büchern des produktiven Autors gefüllt, dessen Eltern aus Wissen stammen. Leser finden über Mundpropaganda in ihren Buchladen oder über dem Büchertisch, den sie bei Literaturveranstaltungen im Wissener Kulturwerk betreut.
Wir haben null Laufkundschaft. Höchstens mal, wenn hier Markt ist oder wenn hier Musik und Shopping ist, also so Aktionen des Werberings. Aber ansonsten haben wir wirklich pure Stammkundschaft. Ich habe ganz viele Neukunden, junge Familien mit Kindern oder auch ältere Leute, die sich dann praktisch in der Rentenzeit oder Pensionszeit aufs Land zurückziehen, die also sich total freuen, dass es hier eine Buchhandlung gibt, die auch ihren Ansprüchen genügt.
Maria Bastian Erl ist 66 Jahre alt. Noch denkt die Selbstständige nicht ans Aufhören. Aber sie weiß genau, was sie sich von einem Nachfolger wünschen würde.
Dass es so weitergeht mit einem wirklich guten Sortiment. Und ich würde dann sehr, sehr gerne einen Nachfolger haben, der auch die Westerwälder Literaturtage weitermacht. Und das ist eigentlich so eine schöne Sache. Ich habe so viele Mitveranstalter und das sind Buchhandlungen, Büchereien, Volkshochschulen, die also einfach mitmachen.
Riesenevents wolle sie aus den Lesungen nicht machen. Riesig ist auch keine Dimension, die in den Westerwald passt. Die Dörfer und Städte sind klein, aber es gibt sie hier, die begeisterten LeserInnen. Mit einem wohlüberlegten Sortiment, Geduld und Freundlichkeit kann man sie finden und halten.
Bleiben Sie Ihrer Buchhandlung treu. Das sagt Claudia Fuchs, die den Buchladen in Wissen an der Sieg für uns besucht und darüber berichtet hat. Hier auf SWR 2. Was liest Jan-Peter Bremer? Der Autor, der mit Der amerikanische Investor bekannt wurde und der kürzlich auch sehr erfolgreich den Roman Der junge Doktorand vorgelegt hat. Er liest den Roman Der Freund von der Amerikanerin Sigrid Nunez und den empfiehlt er uns jetzt.
Ich möchte empfehlen von Sigrid Nunez ein Buch, was jetzt, glaube ich, im Frühling erschienen ist, heißt Der Freund. Und das ist eigentlich ein Requiem für einen Freund von ihr, der freiwillig in den Tod gegangen ist. Und dieser Freund hinterlässt ihr einen Hund, der dann quasi zu ihrem neuen Freund wird. Und es ist ein sehr schönes Buch über Freundschaft oder auch über, sie spiegelt sich in der Freundschaft, zu dem Freund spiegelt sie sich selbst, sie spiegelt sich dann aber auch in dem Hund. Es ist ein Buch übers Schreiben generell und es ist ein Buch übers Älterwerden und wie man langsam, während man älter wird, vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit herauskippt, in der man lebt. Das Buch kommt fast ein bisschen essayistisch daher, ist aber dann auch, wie man dann auch später im Aufbau merkt, ein hochliterarischer Text.
Der Autor Jan-Peter Bremer empfiehlt Der Freund von Sigrid Núñez. Für diesen Roman erhielt Núñez vor 2 Jahren in Amerika den National Book Award. Annette Grube hat ihn ins Deutsche übersetzt. Erschienen ist er im Aufbau Verlag. Sie kommt aus der indischen Mittelschicht, hat studiert, ist Autorin. Ihre Bücher wurden in etliche Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Meena Kandasamy heißt die Autorin. Sie ist 35 Jahre alt, eine selbstbewusste Frau. Trotzdem hat sie einen Mann geheiratet, der sie schon bald nach der Hochzeit schwer unter Druck setzt. Davon erzählt sie in ihrem aufsehenerregenden Buch Schläge, Untertitel Porträt der Autorin als junge Ehefrau. Über das Buch werden wir gleich sprechen. Zuvor gibt's eine kleine Lesung aus dem Roman, ein Eindruck von ersten Schikanen in den allerersten Ehetagen. Es liest Sophia Flesch-Baldin.
Wir trinken Kaffee in der Küche. Er zündet ein Streichholz an, hält es an seinen nackten linken Ellbogen, drückt es an seiner Haut aus. Ich lächle nervös. Dann flammt ein neues Streichholz auf. Was für ein Partytrick ist das? Frage ich. Hörst du zu? Ja. Noch ein Streichholz. Noch eine selbst auferlegte Qual. Ich kapiere den Witz nicht. Also habe ich deine Aufmerksamkeit. Den Kopf nach rechts geneigt. Er sieht mich eindringlich an. Ja, Sir, bin ich versucht zu sagen. Tu's aber nicht. Ja, natürlich höre ich zu. Du musst dich nicht in Brand setzen, um Himmels Willen. Hör mit Facebook auf. Was? Hör mit Facebook auf. Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden, aber warum zum Teufel? Ich mache das hier, bis du verstehst, worum es mir geht. Liebster, bitte beruhige dich. Was willst du mir sagen? Was hast du gegen Facebook? Du hast keinen Grund, auf Facebook zu sein. Es ist Narzissmus. Es ist Exhibitionismus. Es ist Zeitverschwendung. Ich habe es dir 1000-mal gesagt. Du gibst damit nur freiwillig deine Daten direkt an die CIA weiter, den Research and Analysis Wing, das Intelligence Büro. Allen, die mir das Leben schwer machen. Jeder Scheiß wird überwacht. Dein Leben mag eine Piepshow sein, aber ich bin ein Revolutionär. Du bringst mich in Gefahr. Das geht nicht. Wir haben so oft darüber diskutiert, dass ich mit dem Zählen nicht mehr nachkomme. Ich werde das nicht alles nochmal wiederholen. Es roch nach Streichholzköpfen und verbrannten Haaren.
Die junge Frau wird ihren Facebook-Account nach der Aktion mit den Streichhölzern deaktivieren. Sie wird ihrem Mann auch ihre SIM-Karte aus dem Handy geben und das Passwort zu ihrem Mail-Account. Und das ist nur der Anfang. Eine extrem beklemmende Geschichte erzählt Meena Kandasamy hier. Schläge heißt das Buch und wir sprechen jetzt genauer darüber. Die Kritikerin Claudia Kramacek hat es gelesen. Guten Tag, Frau Kramacek.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, die Erzählerin ist eine gebildete junge Frau aus der indischen Mittelschicht. Durchaus nicht unerfahren, was Männer angeht, Feministin noch dazu. Wie konnte es passieren, dass sie in so eine Ehe gerät?
Kurz bevor sie tatsächlich diese Ehe eingeht, ist diese junge Frau, eine angehende Autorin, einer unmöglichen Liebesaffäre mit einem berühmten Politiker entkommen. Sie war also in dem Moment, als sie diesen Mann, den sie heiraten wird, das erste Mal begegnet, in einer Art Situation der Verunsicherung. Und dieser Mann, der ihr Ehemann werden wird, der bietet ihr so etwas wie vermeintliche Sicherheit. Er ist Universitätsprofessor, er ist gebildet, er entstammt wie sie dem linken Milieu. Sie verfolgen also scheinbar die gleichen Ideale und so heiratet sie ihn. Sie folgt ihm in die Stadt, in der dieser Mann lehrt und unterrichtet. Es ist eine Stadt in einer Region Indiens, in der Sprachen gesprochen werden, die sie nicht spricht. In Indien werden ja sehr viele Sprachen gesprochen. Sie liefert sich ihm also schon in diesem Moment eigentlich aus. Und das wird ihr tatsächlich zum Verhängnis, denn schon wenige Tage nach dem gemeinsamen Zusammenleben muss sie realisieren, dass sie wirklich einen Tyrannen vor dem Herrn geheiratet hat. Die Ehe wird, so heißt es im Roman, ein Umerziehungslager.
Ja, dieser Ehemann, der ist krankhaft misstrauisch. Vielleicht liegt es daran, dass er einstmals den Naxaliten angehörte, den indischen Maoisten. Er war Untergrundkämpfer, aber wie auch immer, er misshandelt seine Ehefrau auf immer schreckliche Art, oder?
Richtig. Umerziehungslager, das wäre ja noch sozusagen die milde Variante. Was hier von sich geht, endet am Ende tatsächlich mit der Androhung von Mord. Die Szene, die wir gehört haben in der Lesung, ist nur der Beginn einer langen Reihe von Schikanen. Erst wird das Facebook-Account geschlossen, dann verschwindet das Handy. Das heißt, er gewinnt Kontrolle über all ihre sozialen Kontakte, womit er sie natürlich auch abschneidet von der Möglichkeit, als Autorin weiterhin produktiv und bekannt zu sein. Es geht weiter mit psychischer Gewalt, dem folgt verbale Gewalt mit Beleidigungen und dann geht es zur körperlichen Gewalt mit Schlägen, Misshandlungen und letztendlich auch der Vergewaltigung. Und wie gesagt, es gipfelt in der Androhung vom Tod. Er wird sie versuchen umzubringen und das ist der Moment, wo diese Frau sich endlich befreien kann aus dieser Ehe.
Also diese Schreckensgeschichte heißt im Untertitel Porträt der Autorin als junge Ehefrau. Und das lässt ja vermuten, dass Meena Kandasamy hier ihre eigene Geschichte erzählt. In Interviews hat sie dies auch bestätigt. Aber können wir das Buch trotzdem 1:1 als autobiografischen Bericht lesen?
Ja, die Frage ist, dass ihre Geschichte, die könnte man beantworten mit ja. Ich möchte aber zurückantworten mit einer Frage. Warum ist das so wichtig? Mir scheint viel bedeutender, dass und wie die Autorin und nicht die Person Meena Kandasamy hier tatsächlich eine Geschichte von ehelicher Gewalt, von ehelichem Missbrauch erzählt, und zwar als Roman. Sie liefert uns in diesem Buch, in diesem Roman, ja ein Drehbuch eines solchen Settings. Ein Drehbuch Schritt für Schritt, wie man hineingerät und erst lange Zeit erstmal nicht hinauskommen kann aus so einer Gewaltbeziehung. Sie liefert all die Partikel, die dazugehören, das soziale Umfeld, das schweigt, die Eltern, die sich zwar die Geschichte anhören, die aber nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, was da passiert, die Ideologie, die patriarchale Ideologie, die kulturelle Ideologie, der ganze Unterbau und Überbau, der dazu führt, dass diese Frau in dieser Ehe bleibt. Zugleich ist es aber auch ein Roman der Selbstermächtigung, denn diese Frau schreibt, sie beschreibt ihre Ehe und sie schreibt damit zurück, in Rückgriff auch auf diese Wendung, das Empire schreibt zurück. Hier schreibt sozusagen die Frau aus dem einzigen Empire zurück und erobert sich ihre Freiheit mit den Mitteln der Kunst. Worte werden hier als Waffe eingesetzt und deswegen ist dann auch wiederum der Blick auf den Untertitel des Romans Porträt der Autorin als junge Ehefrau natürlich wichtig, denn das ist ja eine direkte Anverwandlung von James Joyce, Porträt des Autors als junger Mann. Und das heißt, hier obsiegt die Autorin Meena Kandasamy über die Person Meena Kandasamy.
Ja, das fand ich auch extrem beeindruckend, dass aus dieser Opferehefrau wirklich die Autorin ihrer eigenen Geschichte wird. Das vollzieht sich auch im Text so zum letzten Drittel hin, wo sie ja quasi zur Regisseurin auch ihres eigenen Eheendes wird. Sie ist einfach auch sehr schlau und das merkt man in diesem Buch. Ist dies denn jetzt nur das Porträt einer jungen Ehefrau oder auch das des Ehemannes oder einer ganzen Gesellschaft?
Es ist zum einen ein Gesellschaftsporträt. Natürlich ist der Roman sehr kritisch gegenüber der indischen Gesellschaft. Sie macht ja deutlich anhand ihrer Eltern zum Beispiel, dass in der indischen Gesellschaft gewisse Erwartungen und Vorstellungen gehegt werden, wie eine gute Ehefrau sich zu verhalten hat. Sie verweist auf religiöse Momente und zum Beispiel auch auf Momente im Ramayana, dem großen Epos in Indien, wo Ehefrauen, die vermeintlich untreu sind, durch Feuerproben gehen müssen. Das ist sozusagen das indische Moment, das sie ganz deutlich kritisiert. Zugleich zeigt der Roman uns aber, Gewalt kann überall stattfinden, auch in jedem Milieu, denn wir haben es hier zugleich auch mit einem linken, aufgeklärten, gebildeten, revolutionären Milieu zu tun, in dem trotz alledem Gewalt und Vergewaltigung stattfindet. Und das wiederum macht diesen Roman auch so andockbar an ganz aktuelle Debatten wie etwa die MeToo-Debatte.
Und die Struktur des Buches, Meena Kandasamy erzählt ja auf verschiedenen Zeitebenen und sie erzählt in voneinander getrennten Abschnitten, vielleicht weil man so eine Geschichte auch nicht aus einem Guss und in einem Rutsch erzählen kann?
Ja, ich hatte ja schon das Stichwort Drehbuch genannt. Sie liefert uns ja quasi hier ein Drehbuch von häuslicher Gewalt, wie man in so eine Geschichte hineinschlittern kann und erst einmal sehr lange drin verbleibt. Das schildert sie quasi von Akt zu Akt. Und das Spannende ist aber, dass einerseits diese Ehe geschildert wird, von Etappe zu Etappe, aber jeder Abschnitt, jeder weitere Schritt dieser Eskalation in dieser unglücklichen Ehe, der ist immer durchmischt mit einer Art Metareflexion, wo sie auf eine darüberstehende abstrakte Ebene steigt und nachdenkt darüber zum Beispiel, was ist Gewalt, wo sie aber auch immer wieder Bezug nimmt zu der Literatur, zu Autorinnen vor allen Dingen, Kamala Das möchte ich nennen, Hélène Cixous, Luce Irigaray, also Theoretikerinnen, an denen sie sich auch festhält und die allesamt über diese Frage geschrieben haben in ihren Texten. Und an der Stelle vielleicht auch noch ganz wichtig, es ist ja ein Roman, der auch über diese Metafrage nachdenkt, was macht Gewalt mit Sprache und mit welcher Sprache, mit welchen literarischen, sprachlichen Mitteln kann man überhaupt über so einen Moment der Vergewaltigung, der absoluten Entwürdigung auch schreiben und sprechen? Mit welchen Bildern kann man das umgreifen und umreißen?
Und mit welchem Ton? Also der Ton ist zumindest zu Anfang besonders rebellisch und scharf ironisch, aber das ist nicht im ganzen Buch so, oder?
Nein, das finde ich auch ganz wunderbar an diesem Roman. Er durchläuft sehr viele unterschiedliche Register. Das fängt an wie eine fast humoristische Posse, dann geht es in die Tragödie und am Ende haben wir wirklich die eiskalte, die ganz kühle Ironie. Und ich bewundere wirklich, wie Mina Kandasamy in diesem Roman eine unglaubliche analytische Schärfe walten lässt und trotzdem sich unglaublich verletzlich zeigt. Und großartig, das muss man wirklich auch an dieser Stelle sagen, großartig ist auch die Übersetzung dieses Romans. Ich habe keine Stelle gefunden, wo ich das Gefühl hatte, ich lese eine deutsche Übersetzung, sondern da stimmt wirklich jeder Satz, da stimmt wirklich auch jeder Klang. Man wird da total mitgenommen und das geht reibungslos Hand in Hand, war ja auch Mina Kandasamy perfekt die Töne, die Register, die Stimmungslagen ineinander greifen lassen. Man wird so hin und her geschüttelt wie in einer Achterbahn, wie vielleicht auch diese Frau selbst.
Claudia Kramacek, dem stimme ich zu. Es ist eine fantastische Übersetzung von Karen Gerwig. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Du ja.
Wir sprachen über Mina Kandasamy, Schläge, Porträt der Autorin als junge Ehefrau. Erschienen ist das Buch im Verlag Kulturbooks. Nora Gomringer ist es, die uns heute verabschiedet. Mit einem Gedicht aus ihrem neuen Gedichtband Gottesanbieterin. Dem liegt auch eine CD bei. Das ist oft so bei Nora Gomringer, denn sie ist Spoken Word erfahren und kann einfach sehr gut vortragen. Was wirklich geschieht, heißt das Gedicht, das wir jetzt hören. Und es erzählt davon, was wirklich geschieht bei einer Dichterlesung und danach.
Was wirklich geschieht. Publikum kommt, Dichter sitzt, Publikum schaut. Dichter richtet sich aus, Dichter legt seine Bücher und Blätter direkt vor sich. Dichter krempelt die Ärmel hoch, nimmt die Krawatte ab. Dichter berührt einmal kurz das Mikrofon. Publikum verstummt, Dichter lächelt erst dann und nur für einen kurzen Moment ins Publikum. Publikum lächelt zurück. Dichter hält inne, während über ihn gesprochen wird. Publikum klatscht, Publikum nickt, Sprecher geht. Dichter dankt für die einführenden Worte. Danke für die einführenden Worte. Dichter erklärt das weitere Vorgehen. Dichter fragt, ob man ihn denn auch in der letzten Reihe versteht, wenn er so spricht. Publikum ruft ja. Letzte Reihe murmel, murmel. Dichter räuspert sich. Dichter beginnt mit der Lesung, indem er sagt, ich beginne. Publikum raschelt. Dichter liest, Publikum lauscht. Publikum schaut. Publikum hüstelt, hustet. Publikum hört eines und versteht ein zweites. Publikum platzt. Dichter seufzt. Dichter trinkt. Dichter schenkt nach, schenkt ein, teilt aus. Dichter liest, Publikum klatscht. Dichter hat getan, was er konnte. Dichter steht auf, Dichter verbeugt sich, Dichter signiert, Dichter geht ab, steigt in seinen Ferrari, braust in die Nacht. Musik.
Was wirklich geschieht. Ein Text aus dem Lyrikband Gottesanbieterin von Nora Gomringer. Das Buch ist erschienen bei Volland und Quist und es liegt auch eine CD mit allen Texten bei, gelesen von Nora Gomringer selbst. Die Sendung geht zu Ende und darin haben wir besprochen, Unfree Speech, das Buch von dem Hongkonger Aktivisten Joshua Wong, erschienen im Verlag S. Fischer. Hrevin van der Werfs Islandroman Der Anhalter, ebenfalls aus dem Verlag S. Fischer. Dann sprachen wir über die Afrika-Anthologie Nehmen Sie den Weg nach Süden, erschienen im Peter Hammer Verlag. Der Autor Jan-Peter Bremer empfahl den Roman Der Freund von Sigrid Núñez, Aufbau Verlag. Und wir sprachen über Mina Kandasamis Buch Schläge, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau, Kulturbuchs. Außerdem gab es eine Reportage aus dem Buchladen in Wissen an der Sieg und eine Lesung von Nora Gomringer. Die Musik dazu kam vom Album Metromonk von Manu de Lago. Wenn Sie das eine oder andere nochmal nachschauen wollen, alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt folgt das Aktuelle vom Tag und um 20 nach 6 das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Sturmhöhe von Emily Brontë, den zweiten von zwei Teilen. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchert.